Willkommen beim Female Podcast mit Anni und Marina.
Dem Podcast über die Liebe, das Leben, Heartbreaks und Daily Struggles.
Hallo ihr Lieben und willkommen zu einer neuen Folge mit der Frage, warum zum Teufel wir überrascht sind, wenn es mal bei uns mit dem Dating oder Beziehungen gut geht. Ich glaube, wir haben öfter mal das Thema auf den Tisch gepackt, gelegt, gesetzt, sonst was, weil wir uns immer wieder in Situationen befinden, wo wir einfach mal positiv überrascht sind oder geschockt sind oder keine Ahnung was sind, wenn wir etwas Positives erleben mit einem potenziellen Partner oder auf einem Date und haben uns heute erneut die Frage gestellt, weil Anni ist ja jetzt in einer Beziehung und die läuft sehr gut und wir erwischen uns dann dauernd dabei, dass wir dieses Gute hinterfragen, was ja normalerweise passiert, wenn wir Schlechtes erleben und dann sitzen wir hier und nehmen eine Podcast-Folge auf, wie blöd doch die Frauen und Männer sind und sitzen aber gleichzeitig da und überraschen und sind irgendwie erschrocken, dass wir über positive Dinge genauso schlecht reden wie über negative Dinge. Und wir haben ein paar Situationen jetzt mitbekommen. Wir haben in unserem Freundschaftskreis tatsächlich endlich mal schöne Dinge mitbekommen und Partnerschaften oder Bekanntschaften mitbekommen, wo es einfach mal gut läuft. Und wir sitzen da und denken dann, okay, läuft das jetzt so lange gut, bis dann jetzt dieses Schlechte, was wir ja kennen, was uns bekannt ist, eintrifft? Bereiten wir uns darauf vor? Genießen wir einfach den Moment? Wenn, dann wie schaffen wir das? Und wir dachten, wir gehen das Thema einfach heute gemeinsam an und schauen uns mal an, warum wir das tun, wie wir das vielleicht irgendwie sein lassen und wie wir vielleicht einfach das Schöne lernen zu genießen, ohne uns davor alles schon kaputt machen zu wollen. Und dann frage ich mich, wann hast du das letzte Mal gedacht, Anni, das ist zu schön, um wahr zu sein?
Also für mich selber momentan eigentlich jeden Tag, weil ich vergleiche ganz stark. Also diese Folge ist mal wieder, da geht es mal wieder darum, dass wir vielleicht nicht unbedingt die Antworten wissen, weil wir uns die Fragen selbst die ganze Zeit stellen. Ne? Also es ist irgendwie so, dass wir uns ja immer fragen, warum warten wir auf das Negative? Warum sind wir so gepolt? Und wir reden ja ständig über unsere Traumata. Und ich vergleiche ständig und ich möchte eigentlich nicht vergleichen, weil das mich vielleicht beeinflusst. Aber bisher waren das immer Vergleiche, wo ich mir sage, okay, jetzt gerade geht es mir besser, als es mir vorher immer ging. Und ich habe das erste Mal das Gefühl, dass ich eine nachhaltig sinnvolle Beziehung haben könnte. Wenn ich mir zum Beispiel vorstelle, mit meinem Ex-Freund war ich 2 Jahre zusammen. Und für ihn stand eigentlich fest, dass wir aufs Land ziehen und dann uns diesen Hund holen und dann irgendwann schwanger werden und ich dann irgendwann auf dem Dorf da sitze. Und seit Tag 1 dieser Beziehung habe ich mich auf eine gewisse Art und Weise sicher und wohl gefühlt, weil meine Mutter immer sagt, niemand wird als Teufel geboren. Mhm. Aber auf der anderen Seite habe ich nie das Gefühl gehabt, dass es wie Faust aufs Auge passt, weil ich immer das Gefühl hatte, dass ich als Partnerin, ich hatte irgendwie immer das Gefühl, dass Mädchen doof sind und Jungs cool. Mhm. Es war immer so, dass er Lust hatte, mit seinen Jungs abzuhängen und Fußball zu gucken und irgendwie aufs Schützenfest zu gehen und auszugehen mit den Jungs. Und wenn ich dann mal mit ihm in den Zoo gehen wollte, wobei ich gehe ja nicht in Zoos, aber in einen Wildtierpark, Rehe angucken oder was auch immer, ich erinnere mich noch genau an den Tag, weil ich das auch in der Beziehung dann quasi immer als Beschwerde mitgenommen habe, in jedes Streitgespräch, was wir hatten. Wir sind durch diesen Wildtierpark gegangen und ich habe immer rechts und links geguckt in die Gehege und dachte mir, guck mal, jetzt ist hier eine Eule. Und seine Reaktion war immer, oder, jo. Und er ist dann einfach immer weitergegangen, schon 20 Meter vor mir. Und ich war irgendwie total begeistert und wollte das teilen. Und ich habe schon länger so diesen Satz, was ich in einem Partner haben möchte, weil das ist ein Satz, der von einer Freundin meiner Mutter kam. Sie sagte nämlich, ihr ist scheißegal, wie der Typ aussieht und hast du nicht gesehen, aber sie möchte einen Partner haben, der begeisterungsfähig ist. Also der Dinge vielleicht auch gar nicht kennt, aber aufgrund der Liebe zur Partnerin vielleicht sogar auch, dann einfach sagt, boah, das ist gar nicht so meine Priorität, das ist gar nicht so wowie, aber wieso sollte ich dem Ganzen nicht eine Chance geben, wenn ich dann auch noch mit meiner Partnerin in diesen Wildtierpark gehen könnte und mir das anschaue und dann vielleicht doch schön finde.
Und vielleicht nicht nur begeisterungsfähig, sondern auch interessiert, weil du erzählst jetzt von einer Begeisterungsfähigkeit, von der ich schon öfter von dir gehört habe, dass man einfach quasi an dem Leben des anderen auch interessiert ist, würde ich es irgendwie beschreiben, diese Begeisterung. Und ich musste gerade an einen TikTok-Trend denken, der war vor ein paar Monaten. Da ging es irgendwie um die Bird Theory oder Yellow Bird Theory, dass die Frauen, aber auch Männer, andersrum was auch, einem Partner ganz gespannt und aufgeregt erzählen, oh Schatz, 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 weißt du was, ich habe heute einen gelben Vogel gesehen auf dem Baum. Und dann beobachtest du, wie dein Partner reagiert. Und wenn er dir Fragen stellt zu so einem banalen, unwichtigen Thema, es geht nur um einen Vogel, wo war der Vogel, was war das für ein Vogel, wieso bist du so aufgeregt wegen des Vogels, dann ist das irgendwie Interesse an dem, was der Partner gerade irgendwie spannend fand, egal worum es geht. Es könnte auch irgendwie eine Katze sein, die ja über die Straße lief oder ein Burgerladen, der neu aufgemacht hat, aber diese Bird-Theory lief irgendwie durch TikTok ganz viral. Und das ging natürlich auch nochmal daneben, wenn der Partner eben kein Interesse gezeigt hat. Und ich musste jetzt da an diese Theorie denken, als du erzählt hast von deinem Ex-Partner, der gesagt hat, Spaziergang, was auch immer. Und ich glaube, das hat ganz, ganz, ganz stark damit zu tun, wie sehr auch Empathie vielleicht irgendwo mitspielt und wie sehr der Partner einfach Interesse und diese Begeisterung mit dir teilt, weil er muss diesen Scheißvogel nicht spannend finden, Er muss auch das Feld beim Spazieren mit dem Hund nicht spannend finden, aber ich finde, wenn du den Partner auf eine bestimmte Art und Weise liebst oder wertschätzt, dann gehst du darauf ein und dann fragst du nochmal nach, was war das denn für ein Vogel, weil ich würde mich auch nicht dafür interessieren, aber wenn ich sehe, dass da Begeisterung in deinen Augen ist, natürlich.
Ja, und mit diesem Partner bin ich auch ganz oft durch die Straßen gegangen und ich habe mich, und das sind so zwei Schlüsselmomente, wo ich mir jetzt im Nachhinein denke, krass, dass die mich so traumatisiert haben. Ich hatte einen zweiten Moment, da bin ich mit ihm durch Hamburg spaziert und ich will immer das Haus verlassen, sobald in Deutschland die Sonne scheint. Und er hat dann immer schon meinen Blick aus dem Fenster rausgesehen und meinte dann, oh oh, sie muss wieder raus, oh oh, sie muss wieder raus. So nach dem Motto, er muss jetzt mit dem Hund wieder Gassi gehen, nicht weil er Lust hat, sondern weil ich einfach muss, ansonsten mache ich Terror zu Hause und quietsche rum. Und dann sind wir spazieren gegangen und es war immer wieder so, dass er 2 Meter vor mir gegangen ist, also als müsste er das quasi abfrühstücken und ich bin immer hinter ihm gegangen und dachte mir, ich muss nicht mit ihm spazieren gehen, weil ich Schritte sammeln muss. Ich möchte mit meinem Partner spazieren gehen, weil ich mit ihm spazieren gehen will und mir die Hausmauern angucken möchte und irgendwie mir an der Ampel einen Knutschi abholen möchte und ich möchte meinen Partner einen Arm nehmen und sagen, guck mal, wie schön es gerade hier auf der Brücke ist. Und stattdessen war er derjenige, der auf seiner Smartwatch die Schritte gezählt hat und dann nur darauf gewartet hat, dass er wieder nach Hause gehen kann. Also er für sich. Er wieder nach Hause gehen kann, er diese Partnerschaft nicht so partnerschaftlich gelebt, wie ich es gebraucht hätte, um mich wohlzufühlen bei diesem Spaziergang. Und nach solchen Momenten wie Spaziergängen habe ich mich eigentlich immer unwohl gefühlt und ich habe mich distanzierter von ihm gefühlt, wenn ich Aktivitäten mit ihm gemacht habe, weil ich wusste, dass ihm das keinen Spaß macht. Also war es für mich im Endeffekt besser, nichts mit ihm zu machen, aber mit ihm zusammen zu sein, weil wenn es dann wieder darum ging, mit Freunden zusammen zu sein und Bier zu trinken, dann war es wieder cool. Mm. Aber er war dann nicht mit mir, sondern er war mit seinen Leuten. Und es ging nicht um mich bei dem Treffen mit den Freunden, sondern es ging für ihn darum, mit den Freunden zu sein. Und es gab dann einen Männertisch und einen Frauentisch. Und es wurde nicht miteinander vermischt, weil Mädels sind ja doof und Jungs sind ja cool. Und das klingt jetzt alles ein bisschen sehr dramatisch, aber es sind auch dramatische Momente in meinem Kopf, die mich einfach auch geprägt haben. Und die mir das Gefühl gegeben haben, dass ich so etwas nicht nochmal möchte. Und du hast mir gerade die Frage gestellt, wann ich das letzte Mal gedacht habe, dass es zu schön, um wahr zu sein ist, weil ich nämlich jetzt in einer Partnerschaft bin. Mein Freund ist ja Tourguide und der hat schon viele Dinge hier erlebt. Der hat von Schnorcheln bis Tauchen bis Spazieren bis Chamäleons gucken alles gemacht. Was er aber noch nie gemacht hat mit seinen Gästen ist, zu einer Schmetterlingsfarm zu gehen. Und ich habe jetzt irgendwie ein paar Mal hintereinander gesagt, dass ich unbedingt Schmetterlinge gucken möchte. Und dann hat sich das ergeben, dass wir auf eine Schmetterlingsfarm gefahren sind mit Gästen, weil die auch unbedingt Schmetterlinge gucken wollten. Und ich stand in diesem Schmetterlingsgehege. Und wenn ich darüber nachdenke, wie fundamental dieses Gefühl ist, was das in mir ausgelöst hat, weil ich habe verglichen, Wildtierpark mit meinem Ex, der 5 Meter vor mir hergelaufen ist und nur mich abgefrühstückt hat, so nach dem Motto, wann sind wir hier gleich durch, lass mal von einem Gehege zum nächsten hoppen. Mein Freund hat mir erzählt jetzt, dass er als Kind immer mit einem Stock rumgelaufen ist und ein weißes Blatt Papier an diesen Stock geklemmt hat und dann mit diesem Stock, mit diesem Faden und diesem weißen Blatt Papier ist er mal durch Gärten gelaufen, um Schmetterlinge anzulocken. Wir standen in diesem Schmetterlingsgehege und er hat sich mit mir eine Dreiviertelstunde lang Schmetterlinge angeguckt, die ich unbedingt filmen wollte, die da einfach so aus ihrem Kokon geschlüpft sind, die da rumgeflogen sind. Dann wollte er irgendwie einen Schmetterling retten, der sich in irgendeinem Netz verfangen hat. Also der hat das so mit mir durchlebt, obwohl das scheinbar noch nie sein eigenes Bedürfnis war, dass ich diesen Vergleich hatte, Wildtierpark Schmetterlings. Und der könnte auch sagen, weil er Fußball liebt, der hätte auch sagen können, ich würde jetzt lieber zu meinem Fußballspiel gehen. Aber das würde er niemals erwähnen, weil er diesen Moment mit mir so genießt, dass wir gemeinsam etwas erleben. Und es ist ihm scheißegal, was wir gemeinsam erleben, weil ich mit ihm spazieren gehe und er lieber Waschmittel mit mir einkaufen geht, statt mit mir nicht durch die Straßen zu laufen. Weil er sagt, dass jeder Spaziergang, egal was das Ziel ist, es ist ihm scheißegal, wie viel Uhr, wer noch dabei ist, wie lange, wie kurz, wohin, was das Ziel ist. Er sagt immer nur, du entscheidest. Und dafür bin ich auch gerade ganz dankbar, weil ich muss mich da nicht nach ihm richten. Er richtet sich immer nach mir. Er sagt immer, dass ich entscheiden kann und er hätte irgendwie eine Präferenz. Aber am Ende des Tages entscheide ich, weil ihm alles scheißegal ist. Hauptsache ist bei mir.
Und ich muss sagen, das ist für mich die Definition von Quality Time. Diese Schmetterlingsgeschichte, die du erzählt hast. Nicht dieses nach dir richten, sondern dieses davor, dass wenn es nicht dein Bedürfnis ist, sowas zu machen, ist es trotzdem etwas, was ihn interessiert grundsätzlich. Vielleicht hat er nicht diese Awareness, dass man da mehr machen kann, dass man 45 Minuten sich das auch angucken kann. Und ich glaube, aus Liebe, aus eben Respekt auch zu dir und der Liebe, deiner Liebe zu den Schmetterlingen in diesem Fall, ist das einfach so eine wunderschöne, runde Sache, dass er sich sagt, ich nehme mir die Zeit, Hauptsache ich bin mit meiner Liebsten und wir machen etwas, was ihm scheißegal ist, ob es Fußball ist oder Schmetterlinge oder Tierpark. Für ihn ist das die Definition von Quality Time. Ja. Und das Witzige ist, ihr wart da ja mit einer Gruppe unterwegs. Das heißt, ihr wart noch nicht mal allein und trotzdem habt ihr es geschafft, in dieser kurzen Zeit irgendwie so ein intimes Erlebnis draus zu machen und gemeinsam das zu erleben, obwohl ihr nicht alleine wart. Und ich finde, das ist eine Kunst für sich, das überhaupt zu schaffen. Und dann warst du natürlich am Ende wahrscheinlich auch emotional und hast dich irgendwie gefragt, ob das irgendwie wahr sein kann, dass sowas passiert, statt irgendwie diese Wildtierpark-Geschichte und sitzt dann da und denkst, okay, krass, was ist denn das für ein Gefühl? Gibt es das überhaupt? Und das Ding ist, dass du und ich nicht aufgehört haben, an sowas zu glauben. Es geht hier gar nicht darum heute, dass wir denken, oh mein Gott, sowas gibt's doch gar nicht, das ist ein Wunder. Nein, ich glaube, dass es sehr viele Menschen gibt und dass es ziemlich normal ist, dass wenn man füreinander, miteinander Zeit verbringen möchte, dass man Interesse zeigt für den anderen und das bedeutet ja nicht, dass man sich selber damit vernachlässigt, sondern in dem Moment entscheidet man sich einfach für den Partner. Das ist das, was für mich auch eine Beziehung ausmacht oder eine Freundschaft, dass man eben nicht sagt, so, nö, ich möchte das und das machen, sondern das und das tut euch beiden vielleicht in dem Moment gut.
Ja.
Und es ist für mich auch in dem Moment nicht ein, ich nehme mich zurück, sondern...
Kein Opfer.
Nee, genau, es ist kein Opfer. Man macht das ja gerne für die Person, die man liebt. Warum sollte man das denn nicht machen? Mir persönlich wäre es auch scheißegal, hier und da und keine Ahnung, wenn es mit der Person ist, die ich irgendwie gerne um mich habe.
Ja.
Und das kann man ja auch auf Freundschaften, Familie und keine Ahnung was ausweiten. Du hattest ja bei deinem Ex-Partner die Familie erwähnt. Ich habe immer gesagt, oder du hast immer gesagt, dass du mehr mit dieser Familie zusammen warst als mit dem Partner.
Ja.
Und da hast du mit dieser Familie diese wunderschöne Quality Time gehabt, die dir vielleicht mir bei dem Partner gefehlt hat. Und bei dem Ex haben dir aber andere Sachen wiederum so viel gegeben, dass das für dich in dem Moment fein war. Du hast festgestellt, dass es langfristig vielleicht nicht das ist, aber irgendwie hast du dir so einen Ausgleich gesucht. Das heißt, wir sind schon aware, dass das alles da ist und dass es möglich ist. Aber ich habe das Gefühl, wir verlernen es, wir vergessen es. Und ich frage mich, wann haben wir denn angefangen, diese ganze Leichtigkeit und diese Schönheit und diese Quality Time, dass wir damit nicht mehr rechnen. Wann haben wir angefangen zu denken, dass es sowas gar nicht mehr normal gibt? Weil das, was du erzählst, klingt für mich so, klar, wenn er dich liebt, geht er doch mit zur Schmetterlingsfarm. Du gleichzeitig denkst, nein, das ist was Besonderes, weil deine Erfahrung hat gezeigt, dass es nicht normal ist. Wann haben wir diese Leichtigkeit verloren oder den Glauben daran verloren? Und seit wann glauben wir, dass diese ganze Liebesduselei anstrengend muss? Das sind alles Glaubenssätze, die wir uns so eingetrichtert haben aus eben den Erfahrungen. Es gibt 100%, mindestens 100 Hörer, die jetzt sagen würden, Girl, sag mal, spinnt ihr? Habt ihr nur Idioten und Narzissten gedatet? Könnte sein. Okay, vielleicht ist genau deswegen dieser Podcast entstanden, weil wir eben nicht diese schönen Erlebnisse so viel erlebt haben. Und ich will auch nicht sagen, nie und dass jeder Mann bei uns blöd war oder bei jeder Frau blöd ist bei einem Mann, sondern es hängt, also bei mir war das ja auch bei meiner Ex-Beziehung so, dass wir in der ersten Hälfte der Beziehung war es genauso wie bei dir. Da war es genauso schön und wir haben füreinander Dinge gemacht und ich hatte das Gefühl, er hat auch mehr investiert in Dinge, dass wir gemeinsam diese Zeit haben. Also das Quality Time entsteht auch auf der Couch und nicht nur in irgendeinem Park, sondern er hatte auch mir mal den Raum gegeben, dass ich Entscheidungen machen darf, dass ich irgendwo auswählen darf, wohin wir gehen, was wir machen, was wir essen. Hauptsache, er ist bei mir und Hauptsache, wir können einfach schöne Gespräche haben und dann bei einem Film einschlafen. Das war für mich genauso Quality Time wie für dich, diese Schmetterlingsfarm. Und ich habe das Gefühl, also dadurch, dass es zum Ende hin aber genau andersrum, also es hat genau gegenteilig irgendwie geendet. Es hat wunderschön mit Gesprächen, Kommunikation und emotionaler Intelligenz angefangen und mit dem Gegenteil geendet, weil wir eben dann doch auf dem Weg uns selbst oder die Beziehung verloren haben oder wie auch immer. Aber seitdem habe ich einerseits für mich festgestellt, dass ich genau das haben möchte. Und ich sehe das jetzt bei euch und ich beobachte euch ja wirklich hautnah, weil wir in dieser Wohnung die gemeinsam leben, du und ich. Und ich für mich gesehen habe, dass das, was ich hatte, das, was du hast, das, was unsere Freundinnen gerade haben, sind alles so wunderschöne, leichte Erlebnisse. Und es gibt mir so viel Hoffnung, ohne dass ich jetzt eine dieser Beziehungen miterlebe, weil meine ja doch ein bisschen schon her ist. Und ich frage mich auch, ob wir verlernt haben und verwechseln Drama und Stress und Unglück mit dieser Tiefe und dieser Quality und dieser Leichtigkeit. Hm. Und ich glaube, das ist der Fall. Ich glaube, das ist der Fall. Das ist nicht nur bei uns der Fall, sondern einfach, wir haben das Thema schon mal gehabt, Datingmüdigkeit. Ich glaube, wir haben eine ganze Folge zu der Datingmüdigkeit und ich glaube, dass da einfach sehr vieles passiert, wenn wir keinen Bock mehr drauf haben.
Voll. Also ich würde sagen, unser ganzes Leben hat sich eigentlich nur von Datingmüdigkeit zu Datingmüdigkeit oder von Fail zu Fail, von Tiefschlag zu Tiefschlag gehangelt. Du hattest dein Glück mit 34. Ich habe mein Glück jetzt auch mit 34, ist rübergeschwappt zu 35. Unsere Freundin ist jetzt 33.
Mhm. Auch unser Alter.
Ja. Unsere andere Freundin ist 36. Also wir sind alle in unseren Anfang 30ern und ich würde sagen, dass wir uns alle seitdem wir 18 sind oder sowas, seitdem wir uns mit dem Thema Männer vielleicht mehr beschäftigen, weil vorher war ich zum Beispiel nur interessiert an Ponys. Ich habe mich von Enttäuschung zu Enttäuschung gehangelt und solche Enttäuschungen, seit 18, ich bin nicht so gut in Mathe, ich weiß nicht, wie viele Jahre das jetzt gerade sind.
Viele.
Aber so viele Jahre immer nur auf die Schnauze zu fallen, immer nur zu merken, dass man es nicht wert ist, dass die Extrameile für eingegangen wird, dass man für Aufmerksamkeit kämpfen muss, dass geliebt werden nicht einfach ist, weil man irgendwie immer was leisten muss. Wenn man was leistet, dann wird es für selbstverständlich genommen. Man entzieht den zukünftigen, also solange man in diesem Modus ist, wo man immer nur versagt, fängt man irgendwann an, und das beobachte ich auch in unserem Umfeld, fängt man irgendwann an, wir sagen immer, don't bleed on people who didn't cut you, aber natürlich, wenn du als Marina, wenn ich als Anni schlechte Erfahrungen mache und plötzlich kommt jemand, der gute Intentionen hat, ja gut, so what, ich bin trotzdem 35 Jahre alt und habe trotzdem meine Traumata, die ich seitdem ich 18 habe, seitdem ich geboren wurde, daddy issues, ich bin ich trage mein Päckchen meiner Traumata rum und nur weil einer jetzt kommt, der eventuell im äußersten Fall gute Absichten hat, heißt das nicht, dass ich meine Schublade mit Traumata zumachen kann und dann sagen kann, ach nee, dann ja, ab jetzt, dann glaube ich dann dran, weil die letzten Male war ich ja so blöd und so dumm und so naiv, ich hätte ja alles kommen sehen sollen. Man sieht das ja nie so richtig kommen, deswegen ist es oftmals so, dass wir, wenn es dann gut läuft, uns denken, wie lange geht das wohl gut? Wann passiert wohl der Turning Point? Ab wann fühlt es sich nicht mehr wie der Himmel an, sondern ab wann geht es runter Richtung Hölle? Weil, und das sage ich auch immer wieder, ich finde das so krass, dass unsere Gesellschaft damit klarkommt, wenn jetzt zwei Freundinnen seit 20 Jahren Freunde sind, würden die Menschen außerhalb immer sagen, oh mein Gott, 20 Jahre Freundschaft, das muss so, eure Verbindung muss so eng sein und ihr müsst so vertraut sein und ihr habt so viel durch und ihr müsst euch so viel Liebe gegeben haben und durch dick und dünn und euer Bond muss stärker sein denn je. In einer Partnerschaft leben wir mit dem Mindset, dass man nach 20 Jahren keinen Bock mehr auf eine Partnerschaft hat, dass man sich auseinanderlebt, dass man in getrennten Schlafzimmern schläft, weil man sich gegenseitig nicht mehr erträgt. Und irgendwie ist das Mindset so, dass es okay ist, dass Partnerschaften einfach auseinandergehen. Naja, und dann kommen wir aus unserer Enttäuschung. Wir swipen bei Tinder rechts, links, rechts, links, rechts, links. Wir ghosten einander ständig, ständig, ständig. Das passiert vielleicht bei jedem irgendwie so einmal in 2 Monaten. Hochgerechnet auf 10 Jahre sind das ganz schön viele Enttäuschungen. Und dann findet man sich selbst in einer Situation, wo man sich denkt so, sollte ich es vielleicht ganz lassen? Was bringt mir das? Was hat mir das bisher gebracht? Ich bin jetzt in meinen 30ern. Was hat mir bisher meine Hoffnung gebracht? Was hat mir bisher mein Wille und meine Gutmütigkeit gebracht? Ich werde auf gar keinen Fall mehr für irgendwen was kochen. Ich werde auf gar keinen Fall mehr für irgendwen irgendwelche Gefühle ausdrücken. Ich werde auf gar keinen Fall für irgendwen Wäsche waschen. Ich werde auf gar keinen Fall für... Und dann entziehen wir plötzlich unsere Liebe der kompletten Welt und baden in Frust und sind einfach und fokussieren uns nur auf unsere Datingmüdigkeit. Und ich muss sagen, dass ich glaube, dass ich, obwohl ich diese Beziehung jetzt wie du nicht hatte... Ich glaube, ich habe mehr aufgegeben, daran zu glauben als du. Weil ich habe das Gefühl, dass du immer noch gesagt hast, dass du daran hoffst und dass du daran festhalten willst, dass es gut wird. Und ich denke an mich, vielleicht vor einem Jahr oder sowas, da habe ich zu mir gesagt, weißt du was, ich glaube, ich bin jemand, der nicht so viele Anforderungen an einen Partner hat. Ich möchte Respekt, ich möchte Pünktlichkeit, ich möchte Aufrichtigkeit, ich möchte Loyalität. Weil das sind die Grundwerte, auf denen ich eine Beziehung führen möchte. Und scheinbar sind das keine Standardwerte für andere Menschen. Und ich bringe so viel zum Tisch und ich bringe so viel Qualität in die Beziehung, dass ich zumindest das Gleiche emotional von meinem Partner auch haben möchte. Und es scheint super schwierig zu sein für Menschen. Und ich komme nicht mehr klar mit Menschen, die mir nicht mindestens genau den gleichen Respekt und Loyalität und Vertrauen und so entgegenbringen. Also, und dann habe ich zu mir gesagt, naja, wenn das jetzt mathematisch alles nicht klappt, dann muss ich mich scheinbar davon verabschieden, weil es scheint ja sehr schwer zu sein, heutzutage meine Ansprüche zu matchen.
Naja, und dann passieren Dinge wie, dass du aufgegeben hast quasi und etwas dir entgegenkam, und zwar dein jetziger Partner, der dich dann überrascht hat. Du hast immer noch mit deinem skeptischen vorsichtigen Blick immer drauf geschaut und das tust du auch womöglich jetzt immer noch. Und trotzdem war das so, dass du irgendwie, naja, nicht aufgegeben hast, aber schon gesagt hast, naja, vielleicht ist das nichts für mich, und dann kommt es und dann bist du halt von den Socken gehauen, dass das dann doch noch ganz gut sein kann und es gibt vielleicht auch Hoffnung, egal in welche Richtung das geht. Und es wäre schön, wenn man irgendwie einen Weg findet, auch an dieser Hoffnung nicht zu klammern, aber diese Hoffnung zumindest auf den Podest zu lassen und dem ganzen Gewicht zu geben.
Und da würde ich dich ganz gerne fragen, wie du dich damals gefühlt hast, als du in die Beziehung reingekommen bist. Weil bei mir ist es zum Beispiel gerade so, dass ich komme aus diesem Mindset, ich werde niemals den Kochlöffel schwingen. Ich werde niemals die Wäsche waschen. Und jetzt gerade ist es so, dass ich die Wäsche mitwasche, die dann hier bei uns ist. Und ich mir jedes Mal auf die Lippe beiße und mir denke, ich habe gar keinen Bock, in dieser Position zu sein. Aber andersrum, wenn mein Partner meine Wäsche waschen würde und ich das meinen Freundinnen erzählen würde, würden alle sagen, oh mein Gott, nein, wie süß. Also in die Richtung werde ich sauer, weil ich selber denke, ich werde jetzt gerade ausgenutzt. Aber wenn es jemand ist, der aufrichtige Gefühle hat und ich weiß, dass er meine Wäsche genauso mitwaschen würde, dann würde ich es wiederum süß finden. Und da, ich befinde mich ganz oft in solchen Situationen und denke mir dann immer so, okay, ist jetzt gerade die Verbitterung, die aus mir spricht und die mich dann jetzt gerade triggern will, weil ich mich bisher immer emotional ausgenutzt gefühlt habe? Oder ist das jetzt gerade ein berechtigtes, wahres Gefühl?
Und das Witzige an der ganzen Sache ist, jetzt gerade, wo es gut läuft, machst du das ja nochmal aus einem anderen Aspekt und aus anderer Liebe heraus. Sollte das irgendwie zu Ende gehen, was ich natürlich nicht hoffe, aber sollte es, wirst du dich drüber ärgern. Ja. Und dann fragt man sich, wo ist denn die Mitte? Ich habe das bei meiner Ex-Beziehung, ich habe jeden Tag gekocht. Ich hasse Kochen und ich hasse es, wie jemanden zu kochen, der mich noch nicht mal einmal im Monat schafft, zum Essen einzuladen. Und ich habe es trotzdem gemacht, weil ich ihn geliebt habe, weil ich gerne wollte, dass wir bei mir zu Hause sind. Und ich wollte eine Atmosphäre schaffen, die für beide schön ist. Und es ist nun mal mein Zuhause. Ich bin auch nicht gerne irgendwo anders. Und das war für mich ein Kompromiss, weil er in allen anderen Bereichen war alles wundervoll. Und ich dachte, Same. Und dann dachte ich, in dem Bereich kann ich doch ein bisschen mein Auge zudrücken. Und dann war es in dem Moment okay. Als wir Schluss gemacht haben, worüber habe ich mich am meisten beschwert, dass ich für diesen Hurensohn jeden Tag gekocht habe.
Ja.
Und das habe ich natürlich nicht für ihn gemacht. Das ist das, was die Trotz-Marina jetzt sagt. Ich habe für ihn gekocht. Nein, ich habe für uns und die Atmosphäre und die Liebe es gemacht. Mhm. Und nicht, weil ich gezwungen wurde. Er hat mir nie eine Waffe an den Kopf gesetzt und gesagt, koch jetzt für mich. Das Gleiche ist bei dir der Fall.
Ja.
Wir wollen den Menschen Liebe geben. Und du und ich, das ist unsere Sprache der Liebe, dass wir den Menschen eben eine Pizza, die Lieblingspizza vor die Nase setzen oder eben die Unterwäsche mitwaschen, wenn ich doch eh gerade meine Wäsche mache. Weil wir machen das füreinander, du und ich. Warum sollten wir das nicht für die dritte Person, und das ist nun mal der Partner, dann machen? Und das ist irgendwie leider normal. Was heißt ja schon normal? Man muss für sich selber einfach in dem Moment abwägen. Möchte ich vielleicht in eine Beziehung 3 Monate hinein und das dann erst machen? Womit fühle ich mich wohl? Womit fühle ich mich nicht wohl? Was ist vielleicht eine Grenze? Worüber würde ich mich ärgern und worüber würde ich mich eben nicht ärgern später? Und ich glaube, das sind so Sachen, die du einfach für dich mitnehmen musst. Du musst dir diese Fragen stellen. Und wir sagen in jeder Folge, diese Awareness, dass du weißt, dass du das gerade tust, ist schon die halbe Lösung. Die Tatsache, dass wir auch gerade drüber reden, ist vielleicht auch schon die halbe Lösung. Und man darf diese Dating-Müdigkeit, und das hast du ja eben nochmal gesagt, nicht auf den nächsten Partner übertragen. Mhm. Und ich kann dir aber auch nicht die Lösung geben, wie man rausfindet, wann ist deine Grenze erreicht mit der Wäsche? Wie oft möchtest du jetzt machen? Möchtest du dir 1-2 Mal T-Shirts irgendwie mit einpacken? Oder merkst du, dass wenn da jetzt 8 Sachen hängen, dass das für dich schon eine Grenze ist und du ihn bitten würdest, das mitzunehmen? Und dann liegt es leider an dir, nicht an ihm. Dann ist er nicht schuld und du darfst ihn dafür auch nicht bestrafen.
Absolut. Und da geht jeder, und ich finde das ganz interessant, wie ich denke und wie ich damit umgehe, weil eigentlich möchte ich alles geben. Und wir haben ja auch eine Freundin, die beispielsweise... Und das finde ich ein bisschen aggressiv und ein bisschen extrem. So kann ich zum Beispiel nicht sein, weil dafür bin ich einfach viel zu gefühlsgesteuert. Mhm. Wir haben eine Freundin, die irgendwie so eine Regel hat, wie wenn ich nicht 5-mal zum Date eingeladen wurde, geht es für mich nicht weiter.
Ja.
Und dadurch ermöglicht man sich vielleicht schöne Dates, aber vielleicht ist man noch ein bisschen zu starr. Und erwartet von jemandem zu viel. Und ich finde das nämlich auch ein bisschen crazy heutzutage, dass wir Frauen nämlich heutzutage alle so traumatisiert sind, dass wir Princess Treatment einfordern, aber wir sind eigentlich diejenigen, die wegstoßen. Mhm. Also wir wollen wie Prinzessinnen auf der Erbse getragen werden, ohne jemals etwas investiert zu haben, ohne die Einladung dafür ausgesprochen zu haben. Wir haben ständig ein Side-Eye und sagen, na, bewährt er sich? 5 Dates, ansonsten kann er sich verpissen. Mm. Also wir gehen schon mit so einer Aggression da rein, dass wir uns vielleicht auch die Chance nehmen, dass wir auch einfach denken, ein Mensch ist fehlbar, jemand kann einen schlechten Tag gehabt haben, jemand hat vielleicht eine zweite Chance verdient. Natürlich, wenn jemand dich nach einem Date direkt betrügt, ghostet, keine Ahnung was, dann solltest du dir Gedanken darüber machen. Aber ich finde, man muss sich auch ein bisschen darauf einstellen, dass wir alle mit verschiedenen Hintergründen aufeinander prallen. Und man kann jetzt nicht den Schleier über alle legen und sagen, 5 ist meine Zahl und schwierig.
Genau das. Und das ist diese Flexibilität, die wir mitnehmen sollten. Ich finde es gut, was sie macht. Sie ist gerade für mich nämlich ein Vorbild, dass sie das macht. Und gleichzeitig habe ich mit ihr darüber gesprochen, dass sie eben das letzte Mal bei dem letzten Kerl nicht 5 Tage gewartet hat, sondern beim zweiten Mal, die intim geworden sind, weil sie es in dem Moment gefühlt hat. Und das finde ich ganz wichtig. Auch wenn ich jetzt für mich sage, ich nehme jetzt mir diese 5 Tage vor, aber ich weiß im Herzen, dass wenn ich jemanden mag, ist vielleicht auch ein Date oder 2 Dates völlig ausreichend und ich mir selber diese Flexibilität erlaube, ohne mich danach zu bestrafen, ist es ja auch völlig fein. Dann kann sie auch 50 sagen. Und das finde ich irgendwie ganz spannend, weil ich hatte sowas noch nie und ich finde das sehr bewundernswert, dass sie es gerade schafft, dass sie
so eine Regel
ganz
zu haben.
Stark auf dieses Princess-Treatment beharrt. Und ich habe es für mich zum Beispiel auch vorgenommen. Ich habe mir auch gesagt, nicht 5 Dates, aber ich habe gesagt, bevor ich mit jemandem intim wäre oder das hat noch nicht mal was mit Sex zu tun, bevor ich mich jemandem öffne emotional, möchte ich zumindest auf ein Lunchdate eingeladen werden. Und das sagen wir hier schon seit Wochen. Und Anni und ihr Partner sind jetzt auch meine Mit-Lebensgestalter, Datingsgestalter. Und wir haben immer gesagt, dass ich nicht mit jemandem irgendwie irgendwas teilen möchte aus dem Leben oder wie auch immer, bevor wir gesagt haben, lasst uns zusammen auf ein Date, auf ein Lunchdate gehen. Und es gibt einen Kerl, der mich ja schon seit Monaten hinterherläuft und er hat es nicht gebacken bekommen bisher. Und ich habe das letzte Mal erst nach Monaten mich getraut, ihm zu sagen, wo er so, ja, wann gehen wir denn aus? Wann kochst du mal für mich? Oder wann da, da, da? Und ich denke mir jedes Mal, das ist alles gar keine Einladung zu einem Date. Ich möchte kein Techtelmechtel, ich möchte auch nicht nur Sex haben. Ich möchte eigentlich auch nicht daten, aber ich gebe dir hiermit die Chance, dass wenn du seit 2 Monaten mich einladen möchtest, sage ich dir jetzt konkret, lade mich zu einem Lunchdate ein, dann gehe ich gerne mit dir mit. Davor brauchst du mich nicht mitten in der Nacht um 2 Uhr, wenn wir uns im Club sehen, zu fragen, wann wir denn wieder ausgehen. Sei konkret. Und dadurch, dass das Interesse wirklich überwiegend von ihm kommt, noch nicht von mir, ich bin offen dafür, ich gehe gerne mit ihm auf ein Lunchdate oder auf einen Spaziergang, nee, Spaziergang-Date will ich nicht, auf ein Lunchdate, so, ich bleibe dabei. Und ich ihm konkret sage, das ist mein Bedürfnis, das ist mein Wunsch, dass du mich einlädst, normal, tagsüber, nicht nachts, dann können wir das gerne angehen. Aber alles davor ist für mich nicht mehr. Das will ich nicht. Ich möchte dann lieber um die Uhrzeit schlafen gehen und damit bin ich glücklicher, als dass ich mich zwinge. Und das ist zum Beispiel für mich so eine Grenze und ich brauche nicht 5 Dates, bis irgendwie was weiter passiert. Und ich finde, das ist irgendwie ganz spannend und wichtig für sich zu haben, weil seitdem ich sie beobachte, habe ich das Gefühl, bin ich ein bisschen stärker geworden in meinen Aussagen den Männern gegenüber. Und das macht mir so viel Spaß, weil ich möchte auch gar nicht mit jemandem auf ein Date gehen, der sich nur nach 5 Drinks um 2 Uhr nachts traut, mich anzusprechen. Das ist nicht die Männerzielgruppe, die ich anziehen möchte. Und das ist auch nicht der Mann, dem ich begegnen möchte, irgendwie nachts. Ja, ich gehe auch aus und ich widerspreche mich vielleicht selber gerade damit, aber das ist vielleicht nicht der Typ Mann, aber den ich an meiner Seite sehe. Und das ist irgendwie auch schon sehr hilfreich. Und wenn er sagt nein und wenn er es nicht hingebacken bekommt, das, und ist es für mich auch nicht, dass ich ihm jetzt die Leine gebe, sondern ich bin einfach an ihm nicht, muss ich einfach so sagen, interessiert genug, um von alleine zu sagen, please, let's go on a date und ich plane alles. Bin ich nicht. Aber ich bin offen dafür, dass er das ist und ich bin offen dafür, einen netten Menschen kennenzulernen. Und was weiter passiert, ist okay. Und es ist irgendwie auch für mich hilfreich zu sagen, ich gebe das aus meiner Hand. Es sei denn, ich bin interessiert. Dann sehe ich das auch in meiner Macht oder in meiner, wie heißt das, mir fehlt das Wort.
Du siehst dich dann
in meiner Verantwortung, auf ihn zuzugehen und zu sagen, ich würde gerne mit dir ausgehen. Dann muss es auch nicht bei dem Mann liegen. Ich habe das Gefühl, das ist völlig okay zu sagen, derjenige, der gerade stärkeres Interesse zeigt, go, do it, mach sicher, dass da was passiert.
Ja.
So, und in dem Fall ist es halt, bei mir ist es oft der Mann. Ich habe selten an jemandem Interesse und oder finde jemanden so spannend und attraktiv, dass ich auf ihn zugehen wollen würde. Also 1-2 Mal ist es vielleicht passiert im Leben, aber es ist irgendwie meistens andersrum, was auch vielleicht hinterfragt werden sollte. Aber nichtsdestotrotz, man muss für sich einfach diese schöne, goldene Mitte finden und nichts davon ist gut oder schlecht, nichts davon ist normal oder unnormal. Und ich möchte auf jeden Fall nochmal kurz auf das Thema Drama eingehen. Wir haben zu Beginn nämlich, bevor ich es gleich vergesse, gesagt, dass wir verlernt haben, dass Drama irgendwie mehr Gewicht bekommt als Tiefe und emotionale Verbundenheit. Und wir kennen Beziehungen halt leider in unseren Glaubenssätzen als unsicher oder Eifersucht spielt mit rein oder irgendwelche Machtspiele, Nicht-Kommunikation, Nicht-Loyalität, all das. Und halten, verwechseln vielleicht sogar irgendwelche Unklarheit als Spannung und denken, oh, er ist so geheimnisvoll, das ist spannend. Nein, er kommuniziert einfach nicht mit dir. Oder Leidenschaft wird irgendwie für einen Kampf gehalten. Leidenschaft für, dafür musst du ja kämpfen oder irgendwie was auch immer machen. Nein, Leidenschaft kann auch einfach alleine stehen. Oder dieses Schmetterlinge im Bauch. Ich habe zu oft mittlerweile schon gelesen, gehört, geguckt und ich glaube daran, dass diese Nervosität, die du empfindest, nicht Chemie ist, die du empfindest, das sind nicht Schmetterlinge und nicht rosa-rote Brille. Ich habe das Gefühl, das Nervensystem versucht dich gerade zu bewahren vor etwas. Und das macht für mich irgendwie rational gesehen so viel mehr Sinn als dieses, oh mein Gott, ich fühle Schmetterlinge. Nein, für mich ist das Durchfall. Ich habe noch nie Schmetterlinge gefühlt. Ich habe immer das Gefühl, mir rutscht irgendwas aus der Brust in die Hose, in den Bauch und dann kriege ich Durchfall. Und das ist, kann doch nicht gesund sein eigentlich.
Ich finde es auch richtig krass, wenn ich wieder meine Ex-Beziehung denke. Ich finde diese ganzen Unsicherheiten, Machtspiele und sowas, wenn wir solche Worte hören, dann denken wir eher an, er ist irgendwie der Schönste im Raum und ein anderer könnte ihn haben wollen. Nee, es geht eher sowas. Also bei mir gab es ganz viele Machtspiele, die dann in Rückzug gemündet sind und in ganz viele Texte, in denen ich mich immer erklären musste. Also bei mir war es eigentlich immer so, immer wenn ich in Beziehungen war, weil das war das die einzige Periode in meinem Leben, in der ich mich gestritten habe mit meinem Partner. Also sonst habe ich mich immer nie gestritten und ich habe mich immer gefragt, wieso streite ich mich oder wieso habe ich Streitgefühle und Bauchschmerzgefühle, weil ich mich gerade mit jemandem streite und habe dann immer wieder gemerkt, dass das nur passiert, wenn ich in einer Beziehung bin und dachte mir dann so, wie kann das sein, dass ich mit einem Menschen zusammen bin, mit dem ich eigentlich zusammen bin, weil ich Gefühle für ihn habe und er Gefühle für mich hat und wir uns aktiv entschieden haben, in einer Partnerschaft zu sein. Und wieso streite ich mich mit den Freundschaften, die ich habe, nicht so doll? Und dann dachte ich mir, okay, vielleicht ist in der Partnerschaft eine andere Emotionalität und eine andere Erwartungshaltung, die zu Streits führt, okay. Aber es war ganz oft so, dass ich in der Beziehung dann auch angefangen habe, Paragraphen zu schreiben, weil diese Gemeinsamkeit nicht wirklich oder dieses Interesse für mich nicht so groß war, musste ich immer ganz oft so Grundsatzdiskussionen führen. Ich musste ganz oft erklären, warum ich mich gerade respektlos behandelt fühle, warum ich mich jetzt gerade zurückziehe. Und mein Verhalten, mein klassisches Muster war immer, ich streite mich, ich ziehe mich zurück und ich bestrafe meinen Partner ich muss mich zurückziehen, weil ich meinem Nervensystem eine Pause geben muss, weil ich nicht mehr weiß, wie viel ich meinem Partner erklären soll, ich erklären soll. Wir haben jetzt gerade eine Situation, wo wir mit unserer Organisation nicht mehr wissen, wie wir diskutieren sollen. Und genau so hilflos habe ich mich gefühlt. Ich habe mich ganz oft so gefühlt, als würde ich mit meinem Partner face to face, als würden wir uns gegenüberstehen. Aber als wäre diese Glaswand zwischen uns und wir sehen zwar, dass die Worte gesprochen werden, aber wir hören sie nicht. Ich habe ganz oft angefangen zu erklären, wie ich mich grundsätzlich fühle und welches Verhalten bei mir auslöst, dass ich mich in mein Schneckenhaus zurückziehe. Wie schwer es mir fällt, aus meinem Schneckenhaus wieder rauszukommen, weil ich natürlich auch meine Erfahrungen von vor Jahren auch in mir trage. Und ich fand das ganz schlimm, wie ich mich dann immer rechtfertigen musste. Ich war fix und fertig mit den Nerven, sodass ich mich zurückziehen musste und zurück in meine Mitte finden musste. Und das konnte ich nur mit mir selbst und nicht mit meinem Partner. Und jetzt gerade mache ich die Erfahrung, und mein Partner hat dann immer gesagt, ja, Anni, ich weiß ja immer, dass ich nach einer Woche auf dich zugehen muss. Also er hat mich dann quasi eine Woche lang mehr oder weniger terrorisiert, bis er mich irgendwann in Ruhe gelassen hat. Und wir haben das Problem nie gelöst und er ist immer nur auf mich zugegangen, weil er immer gesagt hat, ach Anni, ich weiß ja, dass du immer dann dich zurückziehst und ich weiß, dass ich dann derjenige sein muss, der auf dich zugeht. Und er ist dann auf mich zugegangen. Wir haben das Problem nie gelöst. Irgendwann war ich einfach nur noch traurig, dass ich ohne ihn bin, weil ich dann doch irgendwie Seiten an ihm mochte. Dann hat er mich in den Arm genommen, dann war die Sache geklärt. Aber diese Sache war nie geklärt. Sie hat sich immer nur von Streit zu Streit, von Rückzug zu Rückzug gehangelt und es hat sich eigentlich immer nur aufgebaut und es war immer derselbe Grund, weil mir nie zugehört wurde. Und jetzt gerade, um nochmal zu meinem Positivbeispiel zu kommen, jetzt gerade ist es so, dass ich diese positiven Erfahrungen gerade, die ich sammle, dass ich mir selber sage, ich bin in einer Beziehung, in der mich etwas stört. Dann drücke ich dieses Gefühl aus, mir wird zugehört, wir gucken uns dabei in die Augen, dann reden wir darüber, weil wir beide ja wohlwollend sind. Wir gehen in das Gespräch, ohne einen Streit haben zu wollen. Wir wollen ja immer schlichten, wir wollen das ja immer klären. Deswegen müssen wir einander zuhören, egal ob wir es dumm finden oder nicht. Aber ein Gefühl hat ja irgendwie auch einen Grund. Und wenn mein Partner, den ich ja so sehr liebe, einen Grund hat, dann muss ich den vielleicht gar nicht nachvollziehen können, weil wir aus zwei verschiedenen Welten, aus zwei verschiedenen Familien kommen, mit zwei verschiedenen Ansichten und völlig verschiedenen Interpretationen von Blickwinkeln. Und ich merke jetzt gerade, dass ich zum ersten Mal, also ich würde sagen, in meiner ersten Beziehung hatten wir auch eine ziemlich gesunde Streitkultur. Das war aber Beziehung Nummer 1, da war ich noch irgendwie naiv und kannte meine Grenzen nicht. Und habe immer nur das Positive gesehen und sehen wollen wahrscheinlich. Aber ich habe jetzt gerade so Momente, wo ich reflexartig eigentlich Reaktion A hätte, wenn ich es auf meine alten Beziehung, auf meine alte Beziehung projizieren würde. Aber ich kann in diese Reaktion gar nicht reingehen, weil positiv auf mich zugegangen wird und ich nicht das Gefühl habe, dass der einzige Ausweg die Flucht ist. Also ich bin zum ersten Mal an so einem Punkt, wo ich mich selber unwohl fühle und auch teilweise so ein Ich-Gefühl bekomme, weil ich mir denke, das Gefühl kommt wieder hoch, es kommt wieder hoch, es kommt wieder hoch, es kommt wieder so, wie es war. Und dann denke ich mir, ah, kommt ja gar nicht so, wie es war. Ist ja witzig. Und so überrasche ich oder überrascht mich mein Nervensystem momentan immer wieder, dass es ja gar nicht immer zum Crash kommen muss.
Ja.
Erfahrungen sammeln, positive Erfahrungen jetzt sammeln, weil wir sagen ja mal, eine positive Erfahrung, nee, eine negative Erfahrung muss mit 10 positiven Erfahrungen wieder rausgewaschen werden, ne?
Und gleichzeitig glaube ich auch mittlerweile viel, viel stärker daran, dass wir nur heilen und uns besser fühlen lassen und verändern können, indem wir das Negative mit Positiven überlappen. Also wir müssen nicht vorher heilen, bevor wir in eine Beziehung gehen. Ich glaube sehr fest daran mittlerweile, dass wir in der Beziehung heilen, weil wir diese positiven Erlebnisse brauchen. Und ich würde gerne an dieser Stelle, bevor ich es vergessen habe, einen Wissenseinschub machen. Ich habe nächste Woche meine Prüfung zum individualpsychologischen Coach, aka Life Coach, aka Mental Coach, you name it. Und dort habe ich gelernt, vor Wochen schon, dass es verschiedene Haltungen gibt, die ich als Coach leben muss. Und eine davon ist die Haltung des Nichtwissens. Und das Spannende ist, dass du die gerade mehr oder weniger beschrieben hast. Und ich gerade dachte, geil, ich habe was aus meinem Coaching.
Nice.
Und die Haltung des Nichtwissens beschreibt tatsächlich, dass wir davon ausgehen müssen, dass die Person, Nichtwissens und Nichtverstehens, beides passt tatsächlich, dass wir bei dem Nichtwissen davon ausgehen müssen, dass wir die Person nicht kennen, dass wir nicht alles wissen können. Ihr seid vielleicht in der Kennenlernphase, wir können auch nicht wissen, ob die heute Morgen gepupt hat oder ob sie in der Kindheit was Schlimmes erlebt hat. Wir können nicht davon ausgehen, dass wir alles wissen. Und gleichzeitig entsteht daraus die Haltung des Nichtverstehens, weil du gerade gesagt hast, du entscheidest dich vielleicht, das auch gar nicht verstehen zu müssen, dass er so handelt oder dass er so denkt. Und du musst deine Meinung auch nicht verstehen am Ende. Und das finde ich ganz spannend, weil diese Haltung ist mir irgendwie die liebste, weil das hilft mir, durch den Tag zu gehen. Und wenn du jetzt irgendwie ein Problem hast und sagst, nein, aber ich möchte, dass die Gabeln immer links liegen und das für mich aber gar keinen Sinn macht, nehme ich diese Haltung ein und sage, ich nehme jetzt die Haltung des Nichtverstehens ein. Ich verstehe nicht, warum für dich die Gabel immer links liegen muss, aber ich nehme es an, ich muss es ja gar nicht verstehen. Wieso gehen wir immer davon aus, dass wir auch in Beziehungen, in Freundschaften alles immer wissen und verstehen müssen? Das müssen wir gar nicht. Wenn das für dich XY für dich ist und für mich Z, was auch immer, dann ist das auch in Ordnung, dann müssen wir das auch hinnehmen. Das ist auch nicht, weil wir runterschlucken in dem Moment, sondern weil wir aufhören müssen zu denken, dass wir einander bis zum tiefsten 100.000% verstehen müssen. Das müssen wir nicht.
Und das finde ich gerade ganz interessant. Ich habe meinen Lieblingsguru, das ist auch schon langsam nicht mehr mein Lieblingsguru, ich sage immer Lieblingsguru, aber ich weiß schon gar nicht mehr, wie der heißt. Aber ich erinnere mich auf jeden Fall an einen Satz aus vielen, vielen Videos, die ich mir angeguckt habe. Und er hat immer gesagt, dass es sich viel einfacher lebt und das geht im Job, in Freundschaft, in Partnerschaft, in alle Bereiche rein. Es lebt sich viel einfacher, wenn man einfach akzeptiert.
Ja.
Wenn man einfach akzeptiert und nicht immer alles hinterfragt. Unsere Schädel sind so voll mit Dingen, die wir uns merken müssen, die wir beachten müssen. Ne. Und wir müssen irgendwann mal den Stecker ziehen und sagen, betrifft mich ja gar, also muss mich ja gar nicht betreffen.
Und das ist schwer.
Ja.
Anja, das ist sau schwer. Ja. Also das merke ich ja in meinen ganzen Coachings, die ich jetzt mache, dass mir die Person was erzählt und ich die vielleicht Position oder das Problem oder den Konflikt gar nicht verstehe. Und mir immer wieder gesagt wird von den Dozenten, das musst du doch gar nicht. Du musst das gar nicht zu Beginn verstanden haben. Du kannst der Person auch helfen oder bei ihr sein, auch in der Zeit, wo du es vielleicht noch nicht verstanden hast. Und wenn wir jetzt unser Leben lang, du und ich an der Seite unser Leben bestreiten und ich immer noch nicht verstanden habe in 30 Jahren, warum die Gabel links liegt, dann muss es irgendwo auch okay sein und das müssen wir üben. Mhm. Das kannst du nicht einfach so einnehmen. Das musst du wirklich, du musst in den Tag gehen und üben, dass es für dich okay wird, dass du dein Leben genauso weiterlebst. Es hat sich nichts verändert. Mhm. Nichts verändert sich in meinem Leben, wenn deine Gabel links liegt. Hat sich was in deinem Leben verändert? Nein, ich muss nicht sagen, nein, du musst es jetzt verstehen, nur dann fühle ich mich gehört. Dann sind wir bei dem nächsten Problem. Dann geht es nicht mehr um die Gabel. Dann ist das die Basis des Problems, dass du nicht gehört wirst. Und wenn ich jetzt sauer werde wegen der Gabel, dann hat das nichts damit zu tun, dass ich nicht verstehe, warum sie da liegt, sondern dann hat das mit irgendeinem Bedürfnis zu tun, was viel, viel tiefer steckt. Und ich finde, das ist ein schönes Vorhaben, wenn wir alle versuchen, mehr in diese Haltung hineinzugehen, dass wir das jetzt hier und heute noch nicht verstanden haben müssen. Und du hast gerade über positive Erfahrungen gesprochen und da gebe ich nochmal einfach die Betonung, dass du gesagt hast, dass positive Erfahrungen gestärkt werden müssen und ich kann das nur zu 100% unterschreiben. Und das ist nämlich der Hoffnungsanteil, dass wir hoffen können, dass wir dadurch, dass wir mit positiven Erfahrungen das überspielen können und ich kann meinen Arsch drauf verwetten, Arsch auf Feuer, haben wir mal gesagt, dass genug positive Erfahrungen kommen. Vielleicht nicht heute, vielleicht auch nicht morgen, vielleicht dabei erst nächstes Jahr, vielleicht auch in 5 Jahren, it doesn't even matter, vielleicht heute Nacht. Es ist wirklich so, dass jeder Tag, den du neu aufwachst, dir neue Chancen bietet. Und das ist einfach, wir haben hier wirklich die letzten Monate, Anni und ich, so viel Mist erlebt und wir sitzen auf der schönsten Insel dieser Welt. Und wir haben so viel Scheiß erlebt, gefühlt so viel durchgegangen oder sind immer noch dabei, wo uns das wahrscheinlich keiner glauben mag, weil wir schöne Sonnenuntergänge posten. Und wir haben für uns gelernt, dass das okay irgendwie ist. Oder wir sind dabei, wir haben es noch nicht gelernt. Wir sind dabei zu lernen, dass das okay ist, dass wir auch alle Gefühle hier doppelt und dreifach erleben und 10-fach fühlen. Und wir versuchen, einen Weg zu finden, durch Kommunikation, by the way, dadurch irgendwie gemeinsam durchzugehen. Und das ist ja auch eine neue Situation, dass wir wechseln uns ja immer ab mit der Partnerschaft. Und das ist eine vergeben, die andere Single, die eine vergeben, die andere Single. Und das bringt immer wieder neue Impulse und Konflikte, aber auch schöne Sachen mit sich. Und es ist gar nicht mal so einfach, wie das irgendwie alles klingt, aber dadurch, dass man dann versucht, das mit positiven, guten Dingen überspielen zu können, was auch nicht sofort immer klappt, gibt es einem irgendwie Hoffnung. Deswegen will ich Hoffnung nochmal hier so betonen, weil ich das so schön finde, dass dadurch einfach diese Hoffnung wieder zurückkommt.
Und der Prozess des Lernens ist ja auch nicht immer nur eine wunderschöne Wiese mit ganz vielen Blümchen. Der Prozess des Lernens ist eigentlich immer eine gewisse Anstrengung. Deswegen sagt man zum Beispiel auch in Beziehungen, dass es nach ganz vielen toxischen Beziehungen nichts Schlimmeres oder nichts Anstrengenderes gibt als eine gesunde Beziehung, weil man plötzlich irgendwie an sich selber arbeiten muss und irgendwie versuchen muss, die Dinge wirklich so anzunehmen, wie sie sind und nicht so anzunehmen, wie man sie interpretiert. Und die Menschen kommen nicht alle mit schlimmen Absichten und man muss auch vielleicht ein bisschen mehr von sich selbst geben, als man sonst gegeben hat, weil man sich immer schützen wollte vor irgendeiner Enttäuschung, Verletzung, was auch immer, damit man sich später dann nicht ins eigene Fleisch schneidet oder sowas oder ins Fettnäpfchen tritt und dann sagt, oh, hätte ich ja doch noch. Also der Prozess ist eigentlich, und das würde ich schon fast auf alle Prozesse sagen, der Prozess an sich ist nie lustig, spaßig, heiti-teiti, Bambi, wir gehen jetzt Blümchen pflücken. Der Prozess des Hierherkommens nach Sansibar war überhaupt nicht leicht. Das Einzige, was Menschen von außen sehen, ist, wir haben die Location gewechselt vom regnerischen Hamburg zum sonnigen Sansibar, aber was alles dazwischen passiert ist, mit dem Wein, mit dem Schweiß, mit den Tränen, mit den Entscheidungen, mit den Papieren, mit den Wohnungen, mit den Tieren, mit den Freunden. Das sind alles Teile des Prozesses. Den Meilenstein zu erreichen oder erreicht zu haben, ist eine schöne Sache, aber der Prozess ist immer verdammt nervenaufreibend. Und das müssen wir auch ein bisschen akzeptieren, dass nicht alles rosarot ist, sondern dass man auch so ein bisschen investieren muss, um einfach dann hinten raus ein gutes Outcome zu haben.
Und der macht Angst. Also dieser Prozess macht wahnsinnig Angst. Und ich habe das Gefühl, und das ist vielleicht so das Haupt-Takeaway, dass wir auch in Beziehungen Angst haben vor dem Guten. Und deswegen bist du überrascht, wenn die Schmetterlingsfarm so fantastisch ist und er 45 Minuten auf die Hand guckt, wie die Schmetterlinge krabbeln. Deswegen ist unsere Freundin, die gerade in einer neuen Situationship ist, die wunderschön ist, überrascht, dass die ganze Nacht einfach reden miteinander und einander kennenlernen. Deswegen war ich so überrascht, dass mein Ex-Freund einfach nur auf der Couch mit mir sein wollte zusammen, weil das für ihn die Quality Time war. Und alles das hängt mit einer Angst zu tun, und zwar die Angst, dass das Gute uns passiert und dass wir das Gute vielleicht verdient haben. Und das ist einfach wirklich Fakt, dass da, wenn es gut ist, das begleitend ist von der Angst, weil wir vielleicht daraus auch neue Angststränge entwickeln, Verlustangst, weil wir uns verlieren, weil wir den Partner verlieren, weil es zu schön ist, weil wir, keine Ahnung, Freundschaften verlieren, weil wir einen Haushalt verlieren, weil wir zusammenziehen irgendwann. Das sind alles Ängste, die mitspielen. Und ich finde es eigentlich, also ich finde es wirklich super wichtig, dass wir wissen, dass das okay ist. Mhm. Es ist okay, all diese Ängste mit sich zu tragen, weil wir sind nun mal Menschen. Und ich will nicht, dass wir durch den Tag gehen und durch diese Angst denken, oh, das wird kippen, wann passiert das denn? Oder was habe ich übersehen? Was versteckt da irgendwie doch? Oder ich sollte mich nicht zu früh freuen, dass irgendwas gut läuft, sondern einfach nur die Fragen stellen, warum vertrauen wir dem Negativen, was wir erlebt haben, und dem ganzen Drama mehr als Happiness und Liebe? Wieso vertrauen wir mehr darauf, ich muss das nochmal wiederholen, dass das, was uns Schlechtes passiert ist, nochmal eintreffen wird, als das Schöne, was passieren könnte? Und was passiert, wenn wir anfangen, dem aber mehr zu vertrauen und diese Leichtigkeit irgendwie aufrechtzuerhalten? Und das ist irgendwie eine schöne Fragestellung, die ich auf jeden Fall euch als Hausaufgabe mitgebe und hoffe, dass ihr das direkt irgendwo im Handy eintippt. Und weil es nicht genug ist, gebe ich euch auch nochmal zwei Fragen, die mir gerade einfallen. Und zwar, fragt euch mal, ihr Lieben, wann wart ihr zuletzt überrascht, dass jemand positiv und reif und gut reagiert hat?
Heute.
Und wann habt ihr gemerkt, ah, ich kann das ja doch annehmen. Ich kann das Positive ja irgendwie doch gut sehen und annehmen und ich kann eine Beziehung sogar doch führen und zwar so, wie ich mir das wünsche. Und ich hoffe, dabei stellt ihr fest, dass das alles gar nicht mal so schlimm und wild ist. Und wir machen diese Hausaufgabe auch noch. Und vielleicht ist Liebe nicht selten. Vielleicht sind wir nun nicht gewöhnt, dass sie ruhig und friedlich sein kann. Wir sind es nicht gewöhnt. Unser Nervensystem braucht diese schönen Erfahrungen, damit wir ihm zeigen, dass das alles auch existiert. Lasst uns also positive Erfahrungen sammeln, aber lasst uns auch vor allem offen dafür sein und nicht verschließen. Und all diese negativen Erfahrungen, die wir fühlen, dürfen diese Türen nicht verschließen. Und ganz ehrlich, wenn ihr schon diese ganze Scheiße erlebt habt, so what, kennt ihr doch schon. Dann habt ihr zumindest trotzdem jemandem oder dir, euch selbst, mir eine Chance gegeben, etwas Schönes zu finden.
Amen.